So, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Mach Dunkel Mäuschen, dem Bates Podcast, Nummer 12. Ja, wir haben beim letzten Mal so roundabout von Herbst 93 bis Frühling 94 die Episode gehabt und wir müssen, glaube ich, diesmal keine großartige Fehlerkorrektursektion einschieben. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, Sascha, du hattest darüber spekuliert, wann denn wohl Shakespeare Sisters ihr Ding rausgebracht haben.
Ja, stimmt.
Die Bates ja dann gecovert hatten, also die erste Single-Auskopplung, Hello. Das war tatsächlich 92. Also sehr kurz vor Cover und ja, dann auch Single-Auskopplung. Also du sagtest ja schon, das war ja jetzt mal ausnahmsweise kein Oldie, den sie da genommen haben, sondern was Zeitgenössisches und hattest dann so vermutet, vielleicht irgendwie aus den 80er, nee, Anfang 90er. Ja, tatsächlich 92 und war also verrückt. Noch ein brandaktuelles Ding sozusagen. Und was mir noch einfällt, ist, dass ich über, oder dass wir über Viva gesprochen hatten, weil die ja auch relativ jung an den Start gegangen sind, als diese Hello-Single dann von den Bates da auch ausgestrahlt wurde. Und da habe ich gesagt, ja, die sind tatsächlich auch 94 erst gestartet. Das war nicht ganz richtig. Ich habe mich um 1 bis 2 Monate vertan sozusagen. Also es war im Dezember 93. Seit Dezember 93 gibt's Viva, genau. Ja, also nach wie vor ist es dann natürlich so, dass man sagt, oder sagen kann, das ist auf jeden Fall eins von den ganz, ganz frühen Dingen, die Viva dann da auch ausgestrahlt hatte.
Ja.
Das zumindest spontan aus meinem Kopf. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten haben wir ja über das Album gesprochen, über den Aufnahmeprozess und ja, über Promo-Tour, vor allem beim Göttinger Tageblatt und so weiter. Worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, ist jetzt die zugehörige Tour zur Bates, die Bubblegum Trash Tour. Die beginnt eben im Frühjahr, also genau genommen Anfang März und ist jetzt zum ersten Mal eine Tour, die nicht nur an Wochenenden stattfindet, sondern tatsächlich durchgehend, also auch von montags bis freitags, gibt es Konzerte. Also man hat jetzt so ein bisschen durch den Deal mit Virgin und diese erste offizielle Tour eben auch so ein bisschen das Gefühl, Berufsmusiker zu sein, würde ich mal sagen. Mhm. Die Tour besteht aus 2 Teilen. Also sie beginnt am 3.3.94 und geht dann erstmal bis Mitte April. Da fallen die größeren Städte rein und dann gibt es einen zweiten Block, der dann nochmal von Anfang Mai bis Mitte Juni geht. Da sind dann die kleineren Städte dabei und gegebenenfalls Großstädte, die jetzt im ersten Block noch nicht abgedeckt waren. Warum auch immer, das wird irgendwelche organisatorischen Gründe gegeben haben. Und ja, gerade schon gesagt, der 3.3.94 ist der allererste Tourtag und der findet in Alfeld statt, im Landvolk-Café. Da wissen wir nichts drüber. Ich weiß noch nicht mal, wo Alfeld liegt, aber es hört sich jetzt gar nicht so groß an, muss ich sagen. Aber gut, es scheint dann doch wohl ein etwas größerer Ort zu sein. Und am 4.3., also einen Tag später, spielen sie in Hameln in der Sumpfblume. Und da haben wir jetzt eine Stimme zu. Ich würde fast schon so ein bisschen sagen, das ist jetzt die Folge von Stefan Mühlenbruch, einem unserer Interviewgäste, den wir euch ja ja auf Facebook ausgiebig vorgestellt hatten als Interviewgast und den ihr auch schon gehört hattet zu einem Konzert, was ebenfalls in der Sumpfblume stattgefunden hat, ein Jahr früher, im Jahr 92. Und da hatte er schon so schön erzählt, wie er da an der Weser gesessen hat und geschnorrt hat und irgendwie sein Bier getrunken hat, ein lauer Sommerabend, so nach dem Motto. Und dann kam jemand rausgerannt und sagt, Stefan, da drin spielt deine Band, du musst da rein, guck dir die an. Eben noch 10 Mark zusammengeschnorrt, rein da und zu Sometimes reingestolpert. Es waren gerade mal 50 Leute drin. Und er war verzaubert und absolut verliebt, schockverliebt in die Bates. Und jetzt, am 4.3.94, spielen sie wieder in Hameln in der Sumpfblume. Und diesmal werden sie von Stefans Band supported, die Granny Smiths. Und die Besonderheit finde ich, ganz im Gegenteil oder im Gegensatz eben zu Robin Hirmer, der ja Anfang 93 die Bates mit seiner Band supporten durfte in Hagen, kannte der Stefan die Bates ja schon und war sogar auch schon Fan. Also der Robin, der wusste gar nicht, wen die da supporten sollten an dem Abend, haben sie mal von gehört, aber keine große Ahnung, und ist dann nachträglich quasi Fan geworden. Und der Stefan ist schon Fan und bekommt jetzt quasi die Zusage, dass seine Band die Bates, von denen er eben Fan ist, supporten darf. Das finde ich ganz großartig. Und Stefan erzählt uns jetzt mal, wie das so gelaufen ist.
Wie kam das? Da haben wir ausnahmsweise mal Glück gehabt. Wir hatten uns zu der Zeit in der Sumpfblume beworben. Wir haben noch nie auf so einer großen Bühne gestanden und dachten so, so, jetzt sind wir soweit, wir bewerben uns da mal. Und da waren 10 Bewerbungen, weil in Hameln gab es damals immer pro Jahr 3 Konzerte für regionale Bands. Ich weiß noch, wurde uns angeboten, ohne Gage. Nur frei trinken, frei essen und ein bisschen Benzingeld. Da dachten wir noch so, ja, okay, mal gucken. Ja. Und auf einmal kam ein Anruf. Wir hatten uns da beworben mit unserem ersten Demo-Tape und der Inhaber der Sumpfblume damals. Es war damals ein privater Laden, der rief an: Ihr Glückspilze, kennt ihr die Bates? Ich bin völlig durchgedreht. Ich habe angefangen zu weinen. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Und ja. Die wollen euch haben.
Ja, völlig verrückt. Der ist Fan von der Band und bekommt jetzt eben die Zusage, dass er die supporten darf. Richtig cool. Und wir wollen gar nicht großartig quatschen und den Stefan weitererzählen lassen. Und der hat uns ausgiebigst erzählt, wie der Abend so speziell für ihn als Fan und Support Act verlaufen ist. Und das lassen wir uns jetzt nochmal schön nahe gehen.
Wir haben, ich meine, es war ein Freitag. Jedenfalls war es am Wochenende. So wurde es immer nervöser. Und wir haben uns morgens um 10 Uhr getroffen. Nochmal schnell geprobt, obwohl wir davor, wir konnten nicht mehr. Wir konnten unser Set im Schlaf spielen. Aber wir mussten ja nochmal proben. Hätte ja sein können, dass uns nochmal was einfällt. Und dann waren wir um 12 Uhr schon vor der Sumpfblume, das weiß ich auch noch ganz genau, obwohl wir erst um 13 Uhr reingelassen wurden und dann schon hier. Ihr Idioten, was macht denn ihr schon hier? Ja, hier, die Bates und so, die kommen doch gleich und wir müssen doch hier und da. Und ja, dann waren wir tatsächlich schon da. Man sagte uns dann so von wegen so, hier, Schlagzeug wieder, nimm nur die Snare, nimm nur die Becken, weil hier, ihr könnt über das Bates-Set spielen. Da wurde mir schlecht, aus Nervosität. Ich habe wirklich, mir wurde kotzübel, weil das war alles eine Nummer zu groß für uns. Erstens, noch nie auf so einer Bühne gestanden. Zweitens, noch nie vor so viel Publikum. Der Laden war rappeldicke voll abends. Und was ich noch ganz genau weiß, ist, ich stehe da. Wir waren fertig so mit Gitarren schon und alles aufgebaut und schon den ersten Soundcheck und so. Auf einmal, die Stimme kennst du doch. Hi, ich bin Zimbel. Ich drehe mich um, da steht er direkt hinter mir. Nimmt mich in den Arm, wer bist du? Ich war am Zittern, dann kam Klube um die Ecke, bleib mal ruhig, wir gehen doch auch nur aufs Klo, wir sind auch nur Menschen, bleib mal ganz ruhig, wir machen uns hier einen schönen Tag und dann sehen wir mal weiter. Ich weiß noch genau, was Simbel angehabt hat, seine Wuschelfrisur, einen schwarzen Army. Mantel, seine Springerstiefel, seine hochgekrempelte Jeanshose und sein Muskelshirt. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich war am Zittern, ich fing an zu stottern. Meine Jungs von der Band, die haben sich kaputt gelacht über mich. Ich habe wirklich, ich musste aufs Klo, ich habe Durchfall bekommen. Das war eine Nummer zu groß für mich. Ja, und dann Soundcheck gemacht. Dann kam Klube raus. Rap kam raus. Hey, klingt ja ganz geil. Ihr macht ja so ein Rock'n'Roll-Ding. Ja, cool. Dann waren wir natürlich erstmal hier, 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 wir, hier, hier, da. Größte Lob und so. Und ja, dann ging die Trinkerei los, ne? Dann haben wir uns draußen hingesetzt. Dann hat sich Kluge zu mir gesetzt mit ein paar Bieren. Hey, bleib mal ruhig und hier und da und mach das so. Und such dir einen Punkt aus hinterm Drumset, guck immer auf die Theke, guck gar nicht ins Publikum, er hat mich total beruhigt. Ja, dann kam Zimbel dazu. Mensch, hier, was macht er und wo kommt ihr her und da und ist ja ganz cool. Und dann kam Bernie um die Ecke. Ja, wenn das so bleibt, ich gucke mir das nachher mal an, dann müssen wir nachher mal reden. Ja, wir spielen nächste Woche in Hannover. Habt ihr Bock auf die Gästeliste? Wie Gästeliste? Ja, ihr gehört doch jetzt dazu. Dann haben wir erstmal Gästeliste Tickets bekommen für nächste Woche Hannover. Dann bist du bei den Bells, Backstage. So, noch nie so ein Catering gesehen. Und jetzt kommt noch eine schöne Geschichte. Da kommt der Inhaber an, so, nee, raus hier, raus hier, raus hier. Dann sollten wir in so einen kleinen Meetingraum, 5 mal 5 Quadratmeter, da stand ein Kasten Bier, da stand ein Mettbrötchen. Und hier, das ist euer Raum. Auf einmal kommt Pogo um die Ecke geschossen. Was soll denn das hier? Die kommen bei uns mit rein. Was soll denn die Scheiße? Ja, entweder ganz oder gar nicht. Das war auch sehr schön. Und ja, dann haben wir unser Set gespielt. Nach dem dritten Lied ging's. Das Publikum fing an zu pogen, weiß ich auch noch. Und dann durften wir Zugaben spielen. Und dann waren wir natürlich, wir haben uns gefühlt wie Gott. Ja, und nach dem Konzert dann noch, was sehr, sehr sympathisch war, die sind nicht sofort abgehauen, die sind noch da geblieben. Brepp ist privat gefahren den Tag, das weiß ich noch. Der ist noch wirklich bis morgens um 1 oder so geblieben, hat auch mit uns geredet. Rap hat nicht getrunken, weiß ich auch noch. Und das war geil. Das war wirklich, das war der schönste Tag meines Lebens. Was nicht so schön war, dass ich damals schon angefangen habe zu denken, Simbel, was machst du hier? Ja, du bist mein Gott, du kannst dich ja nicht so kaputt machen. Der war wirklich, das habe ich noch nie erlebt, der war stock besoffen, aber auf der Bühne, der hat den Bass gespielt, der hat gesungen wie ein Gott. Und ich so, Alter, wie machst du das? Also ich hätte keinen Meter mehr laufen können, ich hätte nicht mehr sprechen können, hätte wahrscheinlich über dem Klo gehangen, aber Zimbel, der ist jetzt kein Versprecher, kein Verspieler, der hat sein Set runtergespielt. Ja, Zimbel halt, ne?
Das war natürlich jetzt ein relativ langer Bericht. Ich bin sicher, hätte auch noch länger sein können, weil ja, ihr habt es natürlich gemerkt, Stefan ist ein Riesenfan. Und ich finde, das habe ich auch zum Sascha gerade so im Off sozusagen nochmal gesagt, dass ich es total schön finde, weil da wirklich jemand ist, der, glaube ich, ausspricht auf eine ganz deutliche Art und Weise, wie es ganz, ganz vielen Leuten und Fans gegangen ist oder naja, vielleicht irgendwie immer noch geht, so in der Nachschau. Zimbel hatte einfach ein Riesencharisma und der hat gewirkt auf Menschen und man ist ja auch Fan, kommt ja eben von fanatisch und das Fanatische kommt hier tatsächlich durch und genauso wollen wir das haben, ne? Also so stelle ich mir das vor, so ist Leidenschaft und so ist bedingungslose Fanliebe sozusagen. Sehr schön, dass du uns das, lieber Stefan, Grüße nach Hameln nochmal so wunderschön erzählt hast, wie das damals für dich war. Das konnten wir, glaube ich, alle ganz gut nachempfinden und ja, ist angekommen. Ich habe ja auch gerade zu Sascha noch gesagt, Mensch, ne, diese Fanliebe. Irgendwie ist es ja verrückt, weil man ist irgendwie erwachsen und vernünftig und völlig abgeklärt, meint man. Und dann, du hast es ja auch schon mal angesprochen, in unserem Interview mit Klube ist man dann doch einfach irgendwie verdammt nervös.
Ja.
Und so ging es uns als erwachsene Menschen, fest im Leben stehend, mit Kindern und Verantwortung etc. pp. Aber wie geht's einem da erst mit 14, 15? Wir haben ja ganz aktuell einen Post sozusagen von dir auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Mach-Dunkelmäuschen-Seite, wo du nochmal nachgeliefert hast aus der ersten Episode, wo wir über dein Schülerinterview gesprochen haben. Und ja, wenn du das so hörst, was der Stefan so erzählt und an selber daran zurückdenkst, wie du damals Zimbel sozusagen leibhaftig interviewt hast, kannst du es nachvollziehen? Ging es dir ähnlich?
Ja, voll. Also ich habe das, als ich das Foto jetzt die Tage in so einem Album irgendwo gefunden habe, ich habe ja mehrmals schon irgendwie alles auf den Kopf gestellt und habe es jetzt endlich ja dann gefunden, war es krass, weil ich habe da zwar schon so normale, also ich habe Erinnerungen daran und habe immer gedacht, ja, das war total nett und total super, aber als ich das Foto sah, war das so, ich habe mich komplett nochmal so reinversetzt gefühlt, wie das war mit, ich glaube ja wirklich mit 15, dem da gegenüber zu sitzen und Dennis und ich, wir saßen da wie so zwei kleine Mannequins und er war da so, hing da auch total lasziv irgendwie da im Dingens, trank Bier und war da so halt ganz normal und cool am Quatschen und wir waren in
Bestimmt waren wir die ganze Zeit nur Moment, am Anhimmeln. Und ja, ich muss auch sagen, als ich auf den Konzerten später war, er war so der komplett charismatischste Typ, den ich jemals gesehen habe. Obwohl das so ein, in meiner Welt so eher so ein androgynes Wesen fast schon war, dadurch, dass er ja so super schlaksig war und er so eine gewisse feminine Attitüde hatte, war der aber trotzdem irgendwie ein Typ. Also, ich will das jetzt gar nicht so runterbrechen, wie Männer sein müssen, aber oder in meinen Augen oder wie in meiner Wahrnehmung. Aber es war schon so, es hatte so, es war schon irgendwie kurios, dass da so ein Typ auf der Bühne steht, der da so leicht schlaksig, irgendwie, du hattest das Gefühl, der weiß gar nichts mit seinem Körper anzufangen. Aber dann, wenn du den so dann außerhalb dieser Bates getroffen hast oder beziehungsweise außerhalb dieses Bühnenzimbels und du hast ihn dann so gesehen, jetzt nicht nur bei diesem Interview, sondern auch, ich habe ihn ja später auch ein paar Mal irgendwo nach Konzerten getroffen und der war irgendwann mal auch im Jutz, als wir da gespielt haben, war das schon so, irgendjemand hat das mal bei der damaligen Doku auch gesagt, ich glaube, es war Klube, wenn Zimbel den Raum betreten hat, war sofort Stille. Es war so eine echt wirklich eine Aura, man muss es einfach sagen. Der Jessica Yeti hat es ja auch gesagt. Er hat, oder ich glaube, Jessica war es, oder Klaus, ich weiß nicht mehr, dass er ein unglaublich charismatischer Typ war. Richtig, er war. Also, ich kann den Stefan da, kann ich einfach nur unterschreiben. Das ist super krass.
Ja,
Ja.
sehr schön. Die Tour geht weiter. Bei aller ja, Lobhudelei auf Zimbel und sein Charisma wollen wir noch mal ein bisschen hier zurück an die Arbeit sozusagen. Ich könnte auch stundenlang drüber reden, keine Frage. Sascha, wo geht's weiter? Lies mal ein bisschen hier.
Achso, wir sind dann am 5.3., also einen Tag später, 94 in Speyer, und zwar im Pub zum Wassersport. Das klingt super. 10.3., da gab es mal so ein paar Tage off. 10.3. in Fulda im Kreuz, da ist der Support The Lost Lyrics. Ja, richtig gut. 11.3. Meldorf in der Dithmarschenhalle. 12.3. in Kiel, Stage Live Club. 13.3. in Oldenburg. Im Amadeus, 16.3. Hamburg in der kleinen Markthalle. Oh, ist ein guter Laden, ich sag's jedes Mal, glaube ich. 17.3. in Dresden im Star Club e.V. und 18.3. in Hannover, Glocksee.
Genau, Hannover Glocksee. Und da war auch wieder unser lieber Stefan. Der musste natürlich sofort nach dem Erlebnis in die nächste Möglichkeit, die Bates live zu sehen, hin. Und so war es damals.
An das Teil kann ich mich noch sehr gut erinnern. Weil, wie gesagt, Bernie kam ja dann an, gleich hier Gästeliste und so weiter. Und die wollten dann ja auch ein Demo von uns haben. Ja. Dann haben wir Rap ein Demo zugesteckt. Dann haben wir 2 Wochen später so Gästeliste. Alle gucken uns natürlich an, dass wir durchgehen konnten und hier und da. Bernie hat uns auch tatsächlich sofort erkannt. Mensch, schön, dass er da war. Hier Getränkekarten und habt einen schönen Abend. Ja, ich natürlich sofort nach vorne zu meinem Gott. Zu Zimbel. Ich musste da ja hin, das war Magie. Woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass unser damaliger Bassist Burger, der hat dann wirklich nach dem Konzert Rap angesprochen. Jetzt mal ganz ehrlich, hast du überhaupt da mal reingehört? Ja, na klar habe ich da reingehört. Ihr seid gut, bleibt am Ball. Jetzt haben die auch noch in das Demo reingehört. Das war für uns das. Wir haben uns gefühlt wie, keine Ahnung, wie Götter. Wir waren die Größten.
Ja, wir haben uns gefühlt wie Götter. Das war wahrscheinlich bei den Bates ähnlich, die ja erstmal am Ziel ihrer Karrierepläne angelangt waren mit dem Major-Label und sich gerade eben auf einer großen, ausgedehnten Tour befinden, um in Deutschland einfach ein bisschen ja mehr Bekanntheit zu erlangen. Es geht weiter am 19.03.94 im Braunschweig in FBZ. Da werden die Bates noch viele Konzerte spielen. 20.03.94 mal wieder Göttingen Outpost. 22.03. Berlin Loft. Das ist jetzt natürlich der Block mit den großen Städten. 23.03.94 Frankfurt im Nachtleben. Noch einmal Support The Lost Lyrics. Und am 24.03.94, und jetzt kommt sozusagen mein Auftritt, also nicht mein Auftritt, sondern das wäre meiner gewesen, wenn ich da nicht erst 7 Jahre alt gewesen wäre, dann wäre ich an dem Abend auf jeden Fall in die Zeche Karl geschippert und hätte mir dort erstmal die Lost Lyrics angeguckt Und dann die Bates, das wäre es gewesen. Zeche Karl, also in meiner Heimatstadt und in meinem Wohnort haben sie auch gespielt. Und wir haben mit Holger von den Lost Lyrics, der natürlich an diesem Abend auch dabei war, mal gesprochen, wie das da so war.
Ich habe vielleicht eine kleine Anekdote, noch weil du aus Essen kommst.
Ja,
Das
bitte.
war dieser Morgen nach dem Konzert in der Zeche Karl und wir durften dann ja auch in der Pension da übernachten, wo die Bates auch übernachtet haben und die fuhren dann am nächsten Tag dann auch, weiß ich noch, auf so einem mit Glasplatte abgedeckten Billardtisch, so einem Poolbillardtisch. Da war dann ein tolles Buffet, aber es war lauter so Konfitüren, Honig, Käse ein bisschen und so, ne? Und die haben ja auch immer ein bisschen kokettiert mit ihrer nordhessischen Abstammung und wir sind ja auch aus Nordhessen und so. Und wir fanden das irgendwie jetzt auch nicht so super da. Es war zwar liebevoll gemacht da, alles war ganz nett und so, aber irgendwie jetzt mal eine schöne Wurst essen und so morgens nach so einem anstrengenden Auftritt und so. Aber haben uns nicht getraut, das zu sagen, weil wir waren ja nur Gäste und so. Jetzt noch da rummosern, das gehört sich dann auch nicht wirklich dann und so. Und dann kam dann, ich glaube, es war der Klube, glaube ich. Na, wer sonst, ne?
Ja,
Der sagt,
klar.
kam dann da rein und meinte, ich kann die Scheiße nicht mehr sehen, ich gehe jetzt zum Metzger. Und dann sind die bei euch da in Essen, zwei Straßen weiter, hatte einen Metzger gesehen, haben die da sich ein gehacktes Brötchen und mit Aufschnitt,
Ja.
Brötchen mit Aufschnitt geholt
Mal was Vernünftiges, ne?
und was
Und
Gescheites gegessen da.
Ahne
Ne?
Wurst haben sie wahrscheinlich ein Essen nicht bekommen.
Das gab's nicht.
Das hat Beste erzählt hat mit dem Aufschnitt.
Ich
Hat
hatte.
der Klube einfach
Ach,
nach
da
altem Essen da irgendwo.
Hessische Wurstsorte mit U.
Ja, das ist schön. Dann haben die dann nur Croissants und Marmelade und so gekriegt. Und hey,
Wirklich.
ich kann nicht mehr sehen, ich muss jetzt hier mal irgendwie. Und dann ist er dann irgendwo in alten Essen zu so einer Metzgerei und hat sich da erstmal ein bisschen Wurst geholt.
Ganze Shishi und
Gehacktes
so. Ah,
Brötchen.
geil, ja, mein schönes gehacktes Brötchen. Oh, herrlich.
So. Ja, wir lachen immer noch. Das ist auch eine meiner Highlights aus dem gesamten Podcast, wie Holger erzählt, wie Klube sich erstmal, da ist er zum Berserker geworden, ne? Wo 3 Tage keine Wurst oder so. Da musste er erstmal ein bisschen Uschnitt hier schön in alten Essen in eine Theke. Wurstfachverkäuferin möchte man sein in den 90ern in alten Essen. Nein. So, weiter geht's. 25.03.94 Köln MTC. 27.03. Mönchengladbach, Rock Babylon, 28.03. Solingen, Getaway, 29.03. Stuttgart, Röhre, 30.03. Freiburg, Café, Atlantik, 31.03. München, Substanz, 2.04. Bad Langensalze, Jugendzentrum Chaos und am 3.04. Chemnitz, Kraftwerk. Und dann passiert 2 Tage später etwas, was die Welt erschüttert, zumindest die Grunge-Welt. Wir haben es, oder auch so ein bisschen die Indie- und Alternative-Welt dieser Zeit. Wir haben es ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen drin gehabt. Benjamin von Stuckrad-Barre erzählt ja, Kurt Cobain war Jesus und er hat natürlich schon etwas vorweggenommen, was kein Geheimnis mehr ist, sondern mittlerweile bekanntes Wissen, Kulturgut oder wie auch immer. Der Mann stirbt. Kurt Cobain stirbt am 5.4.94. Und die Bates spielen tatsächlich in der Zeit ein paar Shows mit einer Band aus Österreich, die ebenfalls The Bates heißen. Und da erleben die so ein paar nette Dinge. Merten hat mal drüber gesprochen.
Dann war jetzt der Cobain gestorben oder Cobain. Es gab noch eine Band in Österreich, die hießen auch Bates. Ja? Und wir haben die dann irgendwann mal kennengelernt und haben dann tatsächlich auch eine Show zusammengespielt oder mehrere Shows. Und das war halt einfach lustig, weil das waren die müssen zumindest aus der Wiener Ecke gekommen sein, weil die hatten also einen Wiener Schmäh in der Stimme. Wir waren dann, der Sänger stand, glaube ich, mit Klube irgendwann, stand da irgendwie in der Toilette, standen also beide da und waren am Pissen. Und dann guckt er ihn irgendwie so an, ich weiß nicht, ob Klube dir die Geschichte erzählt hat, und er sagte dann so: Du, du bist allein. Und Klube so: Meinst du das? Du stehst doch schon neben mir. Nee, Mann, du bist allein. Wir stehen doch jetzt hier schon zusammen. Und, nein, Mann, allein. Ah, okay.
Willst allein?
Willst
Und
allein?
er denkt die ganze Zeit, was will der? Ich bin doch alleine hier und stehe doch schon zusammen mit dir.
Dieser
Na, ich bin
Kluwe,
allein.
Alter.
Okay.
Ja, Mikey, verpiss dich, Alter. Ich weiß nicht, was du meinst. Ey. Schieß dir
Ja,
gleich eine.
genau.
Und der Typ, der kam halt irgendwie morgens, dann auch am nächsten Morgen irgendwie zum Frühstück, und wir waren in irgendeiner komischen Frühstückspension und saßen da irgendwie am Frühstückstisch, und er guckt, kommt dann zu uns an den Tisch: "Hab's schon gehört, der Koben ist tot." "Was? Was meinst du?" "Na, der Koben, der Kurt Koben ist tot." Und das war der Tag, an dem Kurt Cobain gestorben ist.
Da oben.
Ich sage da jetzt gar nichts mehr zu. Es ist einfach wunderschön. Danke, Merten. Danke, Klube. Ihr bringt uns immer wieder zum Lachen. Herrlich. Die Tour geht weiter. Sascha, möchtest du noch mal ein bisschen?
Sehr gerne. 7.4. Saarbrücken Ballhaus, 8.4. Trossingen im Club Canapé, 9.4. in Isny Jutze Go In, 10.4. Göttingen Outpost, hier mal wieder The Lost Lyrics als Support, 13.4. in Bingen im Palazzo.
Immer wieder Lost Lyrics im Support, zum einen zu Recht, ja. Zum anderen, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann schon eingespielt haben oder vielleicht noch tun werden. Ich meine, es wurde kurz mitgenommen, als wir vor zwei Sendungen, glaube ich, uns gefragt haben, wie Merten Wagnitz, der spätere Chef der Technik bei den Bates, überhaupt zu den Bates kam. Und da erzählte Holger ja eben, dass er am Anfang ja, bei den Lost Lyrics immer mit live dabei war und die abgemischt hat und das wahrscheinlich auch für die anderen lokalen örtlichen Bands getan hat, Dogwood 5 und so weiter. Aber da hatte Holger vermutet, dass das vielleicht so ein kleiner Ausgleich seitens der Bates respektive Bernie gewesen sein sollte, so von wegen: "Danke, dass wir den Merten unter unsere Fittiche nehmen durften. Dürfte dann vielleicht auch so als Ausgleich so ein paar Mal die Bates supporten, was sie vielleicht sonst nicht unbedingt so gekonnt hätten, wenn da die Verbindung nicht gewesen wäre." Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie es verdient. Wunderbare Band, die Lost Lyrics. Grüße nochmal. Und dann gibt es nach dem letzten Termin, den du da vorgelesen hast, im Bingen im Palazzo, so eine zweiwöchige Pause zwischen Mitte April und Anfang Mai. Und da schreiben die tatsächlich schon in so einer ersten Phase an neuen Songs für das nächste Album, was ja dann kommen wird und den Titel trägt. Sascha?
Pleasure and Pain.
Verdammt. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob du noch wach bist.
Ja.
So, weiter geht's.
Jawohl, 21.04. Memmingen Metropol, 27.04. Neuss Vorderhof, 28.04. Unna Lindenbrauerei, 29.04. Leipzig Moritzbastei, 30.04. Bamberg Zapfendorf, wichtig, Bamberg Zapfendorf, Top Act Live Musik.
Das klingt nach Metropole, ne? Ich muss immer lachen, wenn Unna dabei ist. Zum einen wegen
Unna.
Bang Boom Bam,
Ja.
klare Sache. Zum anderen aber auch, weil es in dem Video, was der Edi hochgeladen hat, von dem Abend, an dem Robin Hirmer mit seinen Insanes die Bates in Hagen supportet hat, Anfang 93, da werden ja von den Bates ganz lieb die Mädels aus Unna gegrüßt.
Ach
Das ist immer
ja.
ganz schön. Würde gerne mal wissen, was aus den Mädels aus Unna geworden ist.
Ja, meldet euch.
So, weiter geht's hier im Bates-Zirkus. Die zweite Single-Auskopplung ist I'm Alright. Mal wieder ein Fedder-Video. Interessanterweise ja nach dem offiziell ausgeschriebenen, großproduzierten Fredrik Boklund-Video zu Hello wieder eine kleine, private, mehr oder weniger private Produktion. Gefällt mir viel besser als diese offiziellen Geschichten, aber ist nicht ganz so erfolgreich. Man hat auf der I'm Alright Single Live-Versionen, also die Tracks 3 bis 5, steht auch da: "Were recorded in the Top Act in Bamberg." Also genau dieses Konzert, was du gerade vorgelesen hast, in der Metropole Bamberg-Zapfendorf vom 30.04. Dann geht es weiter mit dem nächsten Tourteil. Es ist der 3. Mai 1994, und sie spielen in Trier im Exzellenzhaus, 4. Mai Pforzheim im Exil, 6. Mai 1994 Koblenz in der Subkultur, auch nicht das erste Mal, meine ich mich zu erinnern. 7.5.94 Düsseldorf, auch wieder bei mir in der Ecke, Haus der Jugend. Und am 8.5.94 in Osnabrück im JZ Ostbunker. Und da war der kleine Beppo.
Ja, aber das nächste war tatsächlich dann erst 94 die Bubblegum Trash Tour. Mhm. Aber trotzdem eine Besonderheit, weil die haben halt auf dem Sonntagabend, wie das dann so oft ist, wenn die irgendwie kein Day Off haben wollen, haben die im Jugendzentrum Ostbunker in Osnabrück gespielt. Und das ist ein Konzertraum, ja, der ist ungefähr von der Größe her vergleichbar mit dem Down Panic hier, wo auch heute das Konzert stattfindet. Und das war da so dermaßen rappelvoll. Hallo! Das war dann dermaßen rappelvoll, dass die Leute also bis ins Treppenhaus standen und ich glaube, die hatten da irgendwie 300 zahlende Gäste, von denen wahrscheinlich die Hälfte nicht im Konzertsaal sein konnte. Das war ein irres Konzert, alle sind auf die Bühne drauf gepurzelt, draufgefallen und ja, wahrscheinlich eine der geilsten Partys, die ich je miterleben durfte. Und das mit 13, ich habe mir ganz schön, nein, 14 war ich da inzwischen schon, ich habe mir da ordentlich dann die Knie an der Bühne aufgehauen und ich hatte nichts zu trinken, ich konnte auch nicht losgehen, mir was holen, weil das einfach zu voll war und ich weiß noch, dass Kluge mir ein Bier angeboten hat und ich das brav, wie ich war, mit 14, glaube ich, noch abgelehnt habe. Ich habe lieber geschwitzt.
Klingt nach einem richtigen Scheißkonzert.
Du musst die ganze Zeit pissen, du kommst da nicht weg.
Wäre ich gegangen, ey.
Ja, sehr vorbildlich mit 14 das Bier abgelehnt, was Klubi ihm angeboten hat. Das würde heute bestimmt nicht mehr passieren. Aber auch ein sehr schöner Eindruck. Noch sehr jung auf einem Bates-Konzert, wo ordentlich die Hütte gebrannt hat. Und ich glaube, JZ Ostbunker, das ist auch eine ziemlich wüste Location, sage ich jetzt mal. An einer anderen Stelle hat Beppo mir übrigens beschrieben, dass er generell die frühen Konzerte so in den Jugendzentren und kleineren Clubs der Bates als extremst laut empfunden hat. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Sascha? Kannst du da was zu sagen? Ich
meine, ja, auf jeden Fall.
Jutz Eschwege zum Beispiel so, ja?
Also ohne Ohrenschutz, bin auch ohne Ohrenschutz da gewesen, das war die absolute Pest. Die Läden sind dafür viel zu klein für solche Bands, die dann schon mit irgendwelchem fetten Equipment da irgendwie anfahren. Ich fand's auch höllisch laut, war immer höllisch laut. Klar, ja.
Also hat so ein bisschen spekuliert, dass, oder beziehungsweise er meint, das hätte sich später geändert, so mit steigender Popularität und entsprechend größeren Hallen und hat so ein bisschen spekuliert, dass, weil sich ja auch teilweise das Publikum verändert hat, neues Publikum, jüngeres Publikum, weiblicheres Publikum, da klangen die auf einmal leiser. Das war zumindest so sein Eindruck. Und er meinte, das liegt doch nah oder der Verdacht könnte ja aufkommen, dass dieses neue Publikum nicht verschreckt werden sollte. Dass das so eine Taktik war sozusagen. Aber war das wirklich der Grund? Wir haben da in Sachen Lautstärke versus Klangqualität und Bezug zum Publikumswechsel mal mit Merten drüber gesprochen.
Nee, tatsächlich hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also grundsätzlich gab es natürlich irgendwie die lokalen Tontechniker, die ankamen und gesagt haben, dass alles viel zu laut ist. Die gab es damals auch schon. Es war schlicht und einfach so, dass es der Band scheißegal war. Ja, und es war halt am Anfang sicherlich einfach auch so eine Punk-Attitude. Ne? Das muss halt einfach laut sein. Ey, sorry, aber das ist eine Punk-Band. Ne? Und es geht so ein bisschen einher, die Zeit, die du da gerade schilderst, 95, das geht so ein bisschen tatsächlich auch einher mit einem Generationswechsel in Beschallungssystemen. Ne? Also es ist so, dass dass Anfang der 90er Jahre eben neue Beschallungssysteme auf den Markt kamen, Line Arrays. Ja, also das sind Beschallungssysteme, die anders funktionieren als die alten. Die alten, das waren klassische, konventionelle Beschallungssysteme, die so eine Kugelwelle abstrahlen. Und Anfang der 90er Jahre kamen neue Beschallungssysteme raus, die so eine Zylinderwelle abstrahlen. Und die sind einfach sehr viel genauer und die haben einfach sehr viel weniger Klirrfaktor. Und Klirrfaktor ist halt eben genau das, was als Lautstärke empfunden wird. Ne? So dieses Schreiende in den Hi-Hats. Und bei Clubs oder bei Clubshows ist es halt immer so, in den Clubs landet erstmal das alte Beschallungszeug. Ne? Irgendwelche Verleihfirmen kaufen sich neue Beschallungsanlagen und das alte Zeug wandert in die Clubs. Und deshalb ist eben im Club-Segment dieser Generationswechsel der Beschallungssysteme ein bisschen später. Der ist halt eben eher so Mitte bis Ende der 90er Jahre passiert. Und damit einhergehend war halt eben das so, dass die empfundene Lautstärken bei Konzerten und in den Clubs einfach so im Lauf der 90er Jahre leiser wird. Ne? Tatsächlich, wenn du es messen würdest, ist das wahrscheinlich immer noch die gleiche Lautstärke oder eine ähnliche Lautstärke, aber der Sound ist einfach nicht mehr so beschissen und deshalb ist es einfach erträglicher und deshalb denkt man halt einfach, okay, das ist nicht mehr so laut. Dass da ein Wechsel des Publikums auch stattgefunden hat, was sicherlich irgendwie so ein bisschen an der Präsenz in der Bravo auch lag und sowas und natürlich einfach in der Popularität der Band begründet war, das hat nie irgendwie einen Einfluss gehabt, wir müssen jetzt aber mit diesem Publikum anders umgehen oder wir müssen da jetzt irgendwie vorsichtig sein oder sowas. Never ever. Also das hat keinen interessiert.
So, dann geht es weiter. Ihr habt mitbekommen, es waren schon relativ viele Termine, die wir vorgelesen haben. Es werden noch einige mehr. Also das ist ein ganz, ganz anstrengendes Jahr 1994 für die Bates. Am 11.05. spielen sie in Schweinfurt im Jugendhaus. 12.05.94 Walsbüll Open Air. Wir sind also in diesem Sommer-Open-Air-Bereich. 13.05.94 Längede Jugendzentrum Bahnhof. 14.05. jetzt wird es ganz abenteuerlich, Großschneen Open Air und 16.05.94 München Alabama Halle, live im Alabama. Da müssen wir natürlich einhaken, denn das ist natürlich ein Konzert, was die meisten Bates-Fans kennen dürften, auch wenn sie nicht vor Ort waren, denn das ist ja eine TV-Aufzeichnung. Kannst du dich dran erinnern, Sascha?
Beste. Das ist das Allerbeste. Ja, das ist das Allerbeste. Das habe ich Ewigkeiten auf Video gehabt und witzigerweise, ich muss es kurz einfügen, also es ist sowieso das großartigste Konzert ever, da haben wir ja auch unseren, haben wir jetzt, da sagen wir glaube ich auch jedes Mal, da haben wir ja unseren Dingens her, macht Dunkelmäuschen, als dann genau. Später Heo gespielt wird, aber witzigerweise, ich muss es kurz sagen, auch wenn es keinen interessiert, aber ich habe ja diese, ich habe da so mit meinen Videorekorder programmiert, damit er das quasi aufnimmt und der hatte noch 5 Minuten oder 10 Minuten des Konzerts, weil ich immer gedacht habe, lieber ein bisschen früher, wer weiß nicht, dass das dann früher ausgestrahlt wird und hinten raus auch noch ein bisschen Platz, du konntest die ja so mit dem Timer einstellen, war noch auch live im Alabama und zwar Fiddler's Green und da bin ich das erste Mal auf die gestoßen und fand die ganz, ganz großartig, habe also 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, habe eine neue Band kennengelernt und dieses Bates-Konzert im Alabama, es ist einfach wirklich, es ist einfach geil. Es ist einfach geil, von vorne bis hinten einfach geil.
Tolle Stimmung, tolles Licht auch, wie ich finde.
Ich auch.
Und Bates in Hochform, Zimbel in Hochform und ganz viele berühmte Videos sozusagen aus diesem Live-Video. Also ich höre mir des Öfteren die No Place to Go-Variante zum Beispiel aus dem Konzert an. Lirum Larum, ihr kennt es alle und wir lieben es. So, das ist der einzige TV-Auftritt im Jahr 1994, bis auf einen. Es gibt noch einen weiteren, und zwar bei RTL Samstagnacht. Da gibt es eine Live-Performance von Hello. RTL Samstagnacht, sehr schön, ich erinnere mich.
Ja.
Gut, ich war noch klein, aber Kentucky schreit ficken, ne? So. Genau. Das waren die wilden 90er. So, 19.05. geht's weiter. Paderborn, Kulturwerkstatt. 20.05. Magdeburg, Fabrik. 21.05. Flensburg, Volksbad. 22.05. Nieblum, Föhr. Auf Föhr, also wahrscheinlich, ne? Hier Zeltlagerplatz auf Insel. 23.05. immer noch hoch im Norden. Lübeck, Riders Café. 26.05. Bestwig, B9. 27.05. Duderstadt, Musikwerkstatt. 28.05. Soest, Bürgerzentrum Schlachthof. 29.05. Erlangen Rock Music Hall. 30.05. Kreilsheim der Stern. Dann geht es weiter in den Juno. 1.06. Heidelberg Schwimmbad. 2.06. Halle Turm. Und 3.06. Schwerin Buschclub. Das sind einige Auftritte am Stück. Also ich denke mal, obwohl die Bates ja schon alte Hasen im Live-Geschäft vor allem waren, schon seit zig Jahren auf der Bühne stehen, so viel Termine hintereinander, glaube ich, ist schon für jede Band, die aus dem Indie-Bereich kommt, erstmal eine Umstellung. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Stelle ich mir so vor. So, die eigentliche Hardcore-Festival-Saison beginnt eigentlich jetzt erst. Wir sind ja noch im Juni, geht dann bis September. Und eins der wichtigsten, Open Airs, einfach wegen der Herkunft der Bates und auch heute, glaube ich, das beliebteste Festival überhaupt in Deutschland, das Open Flair, findet am 5.6. in Eschwege statt. Und bei diesem Flair ist es nun so, dass die Bates zum ersten Mal gesigned sind, wo ein Flair stattfindet, sage ich jetzt mal. Also sie können endlich auch den Neidern aus der Heimat zeigen, was für ein Format sie mittlerweile besitzen und es eben denen beweisen, die schon immer daran gezweifelt hatten, dass die Bates zu etwas Großem schaffen werden. Denn zu diesem Open Flair reisen jetzt auf einmal Fans aus ganz Deutschland an, um die Bates zu sehen. Und da viele von den alten Neidern selbst Musiker sind, ist das schon so die eine oder andere Genugtuung für die Bates. Kann man sich gut vorstellen. Sascha, du warst auch auf dem Flair, oder?
Ich war auch da. Das war mein zweites Flair. 93 das erste, 94, da war das auch noch nicht ganz so groß, wie es jetzt ist. Und der, wer schon mal beim Open Flair war, der Platz, wo jetzt die ganzen Kinderspiele sind und so einen ganzen Krams, der diese etwas größere Wiese, direkt am Festivalgelände, das war früher der einzige Zeltplatz. Es war wirklich echt noch klein. Ja, ich war da, ich habe schon drüber nachgedacht. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, an das Konzert der Bates. Ich glaube, ich war relativ betrunken. Also wir waren noch jung, aber wir waren trotzdem relativ betrunken. Aber es war geil, dass sie gespielt haben, das weiß ich noch. Da hat mich war ich auch so, die Bates jetzt spielen endlich mal hier. Das war schon irgendwie, ja, aber es war toll.
Ja, vielleicht war da ja noch irgendjemand von unseren ZuhörerInnen und ja, darf gerne auch sich melden und nochmal beschreiben, wie es da damals so war. Falls noch Erinnerungen vorhanden sind. Dann geht's weiter und zum zweiten Mal spielen die Bates in meiner Stadt in Essen. Und zwar auf dem Unifest am 9.06.94. Dann geht es weiter nach Wilhelmshaven ins Klingklang am 10.06. Ein legendärer Laden. 11.06.94 TSV Victoria, was auch immer das genau bedeutet. 12.06. Hamburg Sillo. 18.06. Nürnberg Klüpfel Open Air, 24.06. Bremen Römer und 25.06. Glauchau Gründelpark. Und das ist tatsächlich so ein Gothic Festival in Glauchau, Midsummer Open Air heißt das auch. Da hat sich der Rep mal dran erinnert.
Da gab es so ein Gothic Festival, da sind wir auch aufgetreten und wir haben auch gedacht, was sollen wir hier auf dem Gothic Festival? Die haben uns abgefeiert, weil die hatten den ganzen Tag Totentanz. Dann haben wir gespielt, nee, wirklich, wir gespielt und die hatten so ein Spiel, die fanden das geil, fanden das richtig gut.
Ja, das ist schön, ganzen Tag Totengesang und dann spielen abends die Bates, da kriegt man gute Laune, ne? Man kratzt sich die Schminke vom Gesicht, die schwarze und ja, hat einfach Spaß, ist doch schön. Rap, gute Erinnerung an Glauchau und ist auch interessant, weil die Bates nochmal auf diesem Gothic Festival in Glauchau spielen werden und zwar zu späteren Zeiten dann schon mit Dulli. So, für den Moment geht es weiter. 29.06. Stuttgart-Filderstadt im Jutze Z, 30.06. Ulm Uni-Sommerfestival, 1.07. Memmingen Open-Air-Spektakel, 3.07. das ist jetzt wieder ein besonderer Termin, da spielen sie nämlich in Braunschweig beim Kennelbad Undercover Open-Air, unter anderem mit den Ärzten Terry Hoax und Selig. Ja, die Ärzte waren Headliner, die Bates machten sozusagen die erste Bekanntschaft mit ihnen. Kann man jetzt nicht ganz so sagen, es gab ja schon mal eine Begegnung auf privater Ebene mehr oder weniger in Berlin. Aber dass man jetzt gemeinsam auf einem Festival spielt und wahrscheinlich waren auch bei dieser privaten Begegnung in der Kneipe jetzt nicht alle Bandmitglieder von beiden Bands irgendwie anwesend oder so. Wir hören erstmal, was Rep zum Kennelbad Open Air noch zu sagen hat.
Kennelbad, das war ganz großartig. Das war auch so heiß. Ich weiß noch genau, irgendwann mal später kam Bela zu mir, leider auch gesagt, er konnte das gar nicht fassen, wie einer mit so einer Körperfülle auch, wie der 45 Minuten da wie ein Geisteskranker bei einer Hitze, wo er fast schon umfällt, wenn er auf die Bühne geht, so rumspringen kann. Und ich weiß nicht, das habe ich einfach gemacht, war es gut.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass der Bela da schwer beeindruckt war von Rep und seiner enormen Energie. Ich glaube, das ging jedem von uns wahrscheinlich auch ähnlich. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, wo ich die ersten Bates-Videos gesehen habe. Ich gedacht habe, was für Drogen nimmt der? Das ist doch nicht normal, dass man so rumspringt wie ein Flummi. Also unglaublich. Aber nix da, Drogen. Der Rap ist einfach tatsächlich so ein Energy-Bündel. Und hat ordentlich Gas gegeben und auch bei großer Hitze scheint das nicht anders gewesen zu sein. So, was die Ärzte angeht, da werden wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen, denn es wird ja noch eine Kollaboration geben auf dem nächsten Album, wie wir wissen. Auf jeden Fall waren die Ärzte auf diesem Candlebud Open Air eben Headliner und die Ärzte haben sich wohl auch den Bates-Auftritt so ein bisschen vom Bühnenrand angeguckt und die Bates haben sich schon auch so ein bisschen geehrt gefühlt, ne? Denn die Ärzte, die hatten ja 93 ein großes Comeback und einen Riesenerfolg mit Schrei nach Liebe. Und ja, da ist das natürlich auch schon eine Sache, wenn so eine erfolgreiche Band sagt, ja, ihr gefällt uns, ihr seid cool. Sascha, Ärzte, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass wir beide auf jeden Fall die Ärzte gegenüber den Toten Hosen bevorzugen. Mhm. Hast du irgendwie ärztemäßig großartig Erinnerungen, Konzerte? Hast du die gesuchtet damals oder?
Ja, ich habe die Ärzte irgendwann Anfang der 90er angefangen zu hören. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da dran gekommen bin. Ich glaube auch, dass mein Onkel Michael, mit dem ich groß geworden bin, wie mein Bruder, der ist so, also der ist ein Spätzünder eigentlich gewesen von meinen Großeltern. Der ist 4 Jahre älter als ich, der Michi. Und der hat Buddy Hollys Brille ganz oft gehört. Und ich glaube, da bin ich irgendwie ein bisschen an die Ärzte gekommen. Hab die dann gehört, dann war aber klar, ach scheiße, die gibt's nicht mehr. Und so dann traurig. Und dann kam irgendwann nämlich so, aber das war ja eigentlich, die haben sich ja 89 aufgelöst. Also eigentlich war klar, die gibt es halt nicht mehr. Die wird es auch nie mehr geben. Und dann kam auf einmal irgendwann irgendjemand in der Ecke gesagt, über die Ärzte, die machen wieder was. Ich war auf jeden Fall ein riesengroßer Ärzte-Fan. Bin ich immer noch von den alten Sachen. Ich liebe die alten Sachen eigentlich bis zur Trennung und was danach kam. Naja, das beste Menschengestalt fand ich noch ganz gut und danach haben die stark nachgelassen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall auch immer eine Band, die ich sehr, sehr witzig und intelligent fand.
Voll.
Genau, werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, über die Ärzte. Dann geht die Tour aber erstmal weiter nach diesen Festivalbegegnungen. Am 8.7. spielen sie in Erfurt in der Glashalle auf dem EGA-Gelände. Dann 9.7. Schweinfurt U und D. 14.7. Kassel Spot, Heimspiel natürlich.
Entschuldige, ja. Das war die VHS-Kassette von rausgekommen damals.
Ja, ist das der 14.7.?
Ja, genau, das war der 14. Das war nämlich mein erstes, mein erstes offizielles Bates-Konzert. Da sind wir alle nach Kassel gefahren. Wo,
Ja, hast du von erzählt, wo wir letzte Folge über den Bus gesprochen
haben. Ja, mit Vicky Womit und so, ne?
Ja. 16.7. Tettnang, Rock im Vogelwald. 20.7. Harsum, Peppers. 23.7. Elmshorn, Langeloher Hof. 24.7. Löningen, Madhouse. 30.7. Fürstenau, Rock am Schloss. 5.8. Bretten, Open Air. 6.8. Idstein, Wörsdorf, Steinbruch, Open Air. Am 17.8. mal wieder bei mir um die Ecke in Oberhausen, Turbinenhaus. 18.8. dann Kölle, Bürgerhaus, Stollwerk. Und 20.8. Ratingen, Blauer See. Blauer See in Ratingen habe ich auch schon ganz viele Festivals besucht, großartiges Gelände. An diesem Datum, am 20.8., spielen da tatsächlich auch Peter and the Test Tube Babies. Wir erinnern uns natürlich, dass die Bates Peter and the Test Tube Babies supporten durften 1990 und das auch ein Riesending war, weil sie da so ein bisschen rumtouren durften durch die großen Locations in Deutschland, Hamburg, Markthalle, Frankfurt, Batschkap und so weiter. Diesmal müssen die allerdings vor den Bates spielen, weil die Bates mittlerweile größer sind. Und darüber sind die nicht so ganz begeistert, haben zumindest die Bates das Gefühl, insbesondere Rap beschreibt das so, und mehr als ein kühles Hello, Hello findet zwischen den beiden Bands nicht statt. Auch damals wurde es ja schon so beschrieben auf der Support-Tour, dass es jetzt keine großartige Feindschaft gab, aber jetzt auch keine großartige Freundschaft oder Sympathie. Man hat irgendwie so nebeneinander her gespielt und hatte nicht viel miteinander zu tun. Die wollten irgendwie mehr für sich sein. Und insbesondere der Tourmanager, das wurde von Rap ja erwähnt, war irgendwie, ist den Bates so ein bisschen unangenehm aufgefallen. Der war wohl sehr kniepig und hat dann die Bates auch nicht mit dem Equipment irgendwie das Equipment benutzen lassen, obwohl sie es vielleicht brauchten oder irgendwie solche Sachen. Also da hatte Rap auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl, da gibt es so Antipathien. Und witzigerweise haben wir jetzt im Nachhinein nochmal eine Stimme bekommen von eben jenem Tourmanager von Peter and the Test Tube Babies. Das ist nämlich immer noch der gleiche, der das damals auch gemacht hat. Wahnsinn. Und der ist letztens als Peter and the Test Tube Babies mal wieder irgendwo in Deutschland gespielt haben, auf Beppo von den Hawaiians getroffen. Und Beppo hat die Gelegenheit bekommen, den Tourmanager von Peter and the Test Tube Babies für Deutschland mal nach den Bates zu fragen.
Ahoi, hier spricht der Beppo von den Hawaiians und ich sitze hier gerade im Kulturwerk in Herford. Und neben mir sitzt der Henry, Tourmanager von Peter and the Test Tube Babies. Und was ich nicht für möglich gehalten hätte, ist aber wahr. Henry ist heute noch Tourmanager bei Peter und war es Anfang der 90er auch, als Peter and the Test Tube Babies zusammen mit den Bates auf Tour waren. Und wir haben uns eben schon so ein bisschen drüber unterhalten, beziehungsweise Henry hat mich auch schon direkt auf mein Bates-T-Shirt angesprochen. Was hast du denn noch so für Erinnerungen daran, wie das war, als die Bates das erste Mal vor Peters Publikum auf die Bühne gesprungen sind? Weißt du das noch?
Ganz ehrlich, nein, daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Aber ich erinnere mich an die Geschichte von den Sportfreunden Stiller und deren Manager Mark Liebscher, der auf dem Festival das Merchandise eingezählt hat und mit Bernie Schick, also vor dem Merchandise-Stall stand, wo die beiden verbliebenen Bates-Mitglieder Kisten einräumten. Mark Liebscher schrie, alles bleibt stehen, niemand bewegt sich, ich bin gleich wieder da, rannte zum Tourbus, holte die Sportfreunde Stiller, stellte sie in einer Reihe auf, zeigte mit dem Finger auf die beiden Bates-Mitglieder und sagte, wenn ihr nicht auf mich hört, werdet ihr alle so enden wie die.
Ja, sehr schöne Anekdote. Eine Frage noch, weil der Klube das in seinem Buch auch beschrieben hat, dass nämlich die Bates und Peter and the Test Tube Babies nicht so richtig miteinander warm wurden. Kannst du das bestätigen? Hast du eine Einschätzung, woran das lag?
Schwierig zu sagen. Ich sag mal so, das ist vielleicht einfach das deutsch-englische Problem im Allgemeinen. Und wie tief ins Detail darf ich hier gehen?
So tief, wie du willst.
So tief, wie ich will.
Wir haben noch jedes Thema über die Bates sehr detailliert beschrieben bekommen bisher.
Okay, dann würde ich sagen, lag es eher daran, dass die Bates versucht haben, mehr zu trinken als die Test Tube Babies, was meiner Meinung nach auch für gute deutsche Trinker fast nicht möglich ist. Und deswegen erinnere ich mich auch an nicht mehr so viele Sachen. Ich glaube, es lag daran, dass da zu viel Alkohol und Sonstiges im Spiel war und man sich ständig gegenseitig überbieten musste. Und die Bates haben, glaube ich, den Kürzeren gezogen und waren deswegen angepisst.
Okay, vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Gerne. Dankeschön.
Interessant, nochmal aus dem Nachgang so eine kleine Episode. Vielen lieben Dank nochmal an Beppo, dass du quasi für uns, für den Podcast, einen Auf-Außen-Reporter gemacht hast. Sehr schön. Dann geht's noch ein bisschen weiter. 27.08.94 Kleve Rathaus. Lustigerweise mit einem D anstatt mit einem T. 28.08. Wuppertal Wuppstock, auch sehr lustig, wie ich finde. Mhm. 2.09.94 Bad Salzuflen, Open Air Schützenfest. 3.09.94 Korbach Open Air auf der Mauer. Das kann natürlich nur wieder eine Veranstaltung des Hühnermanns sein. 10.09.94 Bremen RB4 Festival, RB4 vermutlich Radio. 16.09. dann Walsrode, Jutz-Mohr-Straße. Walsrode, ist das nicht wieder so Einzugsgebiet Eschwege oder vertue ich
klingt
mich?
Klingt so, ja, klingt tatsächlich ein bisschen danach. Klingt aber auch, ja, könnte auch so ein bisschen Thüringen so die Ecke sein vielleicht. Weiß ich nicht.
Könnte alles sein.
Ja, leider.
17.09. Ahlfeld mal wieder, Poolfete. Wir erinnern uns, die Tour begann in Ahlfeld am 3.3. und wir sind jetzt am 17.09. und die Jungs waren im Prinzip die ganze Zeit, jeden Tag irgendwie auf der Bühne, bis auf wenige Tage dazwischen. 18.09. Hamburg Rockspektakel und 19.09. noch einmal München. Das waren eine Menge Termine und falls ihr jetzt nicht mitgezählt habt, es sind tatsächlich 74 Auftritte in 6 Monaten. Das ergibt sich eben aus dieser Liste von der lieben Elke, also der Booking-Agentur von den Bates. Und ich finde es schon heftig, also 74 Auftritte in 6 Monaten, was hast du dazu, Sascha?
Boah, richtig viel. Du siehst ja auch, das ist ja fast täglich.
Ja, also ich finde es auch heftig. Ja, und die Jungs sind also wirklich nicht mehr viel zu Hause und permanent unterwegs. Das muss man halt so sehen. Sind jetzt Berufsmusiker, sind bei einem großen Label und das ist jetzt der Job. Die Frage ist natürlich unter anderem, wie bleibt jetzt in dieser Zeit zum Beispiel der Kontakt mit den alten Freunden bestehen? Wir haben ja noch kein Internet, kein WhatsApp. Besuche, klar, in den wenigen Off-Tagen mal möglich, aber schwierig. Wir haben da mal mit dem Alex drüber gesprochen und ja, lassen den mal erzählen, wie das so gelaufen ist damals.
Das war ganz witzig. Ich war ja, so 17, 18 Jahre im Ausland
Und wir waren dann schon befreundet, Klube und ich. Und man konnte dann, wenn ich nach Deutschland kam, konnte man irgendwie dann irgendwelchen Plakaten entnehmen, wo die Jungs gerade waren. Und Klube hatte so einen kleinen, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, so einen Telefonempfänger. Das heißt, der konnte nicht zurückrufen. Er konnte dann nachvollziehen, wer ihn angerufen hat. Und er hat Klube zurückgerufen. Und dann bin ich dann, ja, vom Ausland kurz die Sachen in die Ecke geschmissen und bin dann eben da eingefahren, wo die auf Tour waren. Und bin dann so 2-3 Konzerte mitgefahren und dann wieder nach Hause. Das war aber schon, da waren die Jungs schon relativ bekannt. Das war nach dem Deal mit Virgin. Mhm. Und vorher hat man eben, wie schon der Klube erzählt hat, die Jungs immer mal gesehen in Kassel, haben die mal im Zirkuszelt gespielt und in irgendwelchem Jugendzentrum. Und da es hier in Eschwege nicht viel zu tun gab, waren wir halt froh, wenn so ein Bates-Konzert war. Das war halt dann schon so ein Party-Highlight. Es gab wirklich auch so ein Porträt oder irgendwelchen Schickimicki-Diskos, gab es hier nicht viel.
Ja, Party-Highlight. Also Klube hat einen von Alex so betitelten Telefonempfänger, also so eine Art Pager, und sagt dann darüber eben Bescheid, wo sie spielen. Handy ist ja noch nicht so wirklich am Start. Ich weiß gar nicht, ob es schon Handys gibt. Wenn, dann auf jeden Fall noch nicht wirklich. Ich glaub, wann war denn das Nokia 5110 oder wie hieß das? Das war zumindest mein erstes Handy. Snake 1 und so.
Mhm. Dieser dicke Pfosten.
Aber das war auch noch später als 94, ja. Gab es auch keine Handys, glaube ich. Ne? Nee. Hattest du nur Autotelefon, ja, wenn du für die Regierung gearbeitet hast oder so. Genau, also Klube hat so ein Pager und die Freunde stoßen dann eben dazu, wenn es ihnen irgendwie möglich ist. Ansonsten auch lustig, ne, dass man sich über offizielle Konzertplakate, die an irgendwelchen Litfaßsäulen hängen, darüber informiert, wo sich Freunde gerade aufhalten. Und Telefonate sind natürlich möglich. Wir werden wahrscheinlich noch drauf zurückkommen, wenn wir uns dem Jahr 96, 97 nähern. Denn wie zum einen, aus zwei verschiedenen Gründen, zum einen, ich habe ja gerade gesagt, das waren jetzt 74 Auftritte in 6 Monaten, schon verdammt viel. Das wird sich noch intensivieren bei der Kicks and Chicks Tour. Es wird noch mehr. Und zum anderen aufgrund dieser Telefonate, Zimmels Telefonrechnung muss horrend gewesen sein, möchte ich an der Stelle sagen. Also das war damals noch richtig, richtig teuer und Zimmel hat richtig, richtig viel telefoniert. Der wird viel Gage in Telefonrechnung investiert haben müssen. So, springen wir aber erstmal wieder an die Stelle, wo wir gerade sind. In der Zeit von Mitte September dann bis Mitte Oktober schreiben die Bates in einer zweiten Phase. Wir haben uns daran erinnert, in einer 2-wöchigen Pause haben sie schon damit angefangen. Jetzt geht es im Herbst 94 weiter an das Songschreiben für das kommende Album, was uns dann im nächsten Jahr 95 bevorsteht. Und im Herbst fangen tatsächlich auch schon die Aufnahmen zu Pleasure and Pain an. Erneut mit Andini im Vielklangstudio. Wir haben ja gehört, die Bates haben es einmal für gut befunden. Es durfte nie wieder ein anderes Studio sein. Und wie schon bei den letzten beiden Alben wurde eben zuerst die Rhythmussektion aufgenommen, Schlagzeug, Bass, Gesang und dann erst im Anschluss die Gitarrenarrangements, so dass also Rap und Pogo im Prinzip nachkommen nach Berlin. Also gar nicht alle vier unserer Bates gleichzeitig die ganze Zeit im Studio sind, sondern eben um Produktionskosten zu sparen, fahren Zimbel und Klube vor und Pogo und Rap kommen nach. Übrigens häufig so gewesen, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass Rap und Pogo zusammen im Auto fahren. Das allererste Mal aber, und da schließt sich wieder der Kreis zu den Ärzten, bei denen wir vorhin schon waren, haben die Bates jetzt Gastmusiker dabei. Und zwar Donna Clara wird aufgenommen. Ein wunderschöner Coversong aus den 20er Jahren, im Original von Erwin Hartung, glaube ich.
Oh Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen und deine Schönheit hat mich toll gemacht. Ich hab im Traume dich dann im Ganzen gesehen, das hat das Maß der
Donna Clara, Sascha, ist dein Geschmack?
Ja, oder? Ja, ich liebe den. Ja, ich liebe den. Ich finde den großartig und ich liebe es auch, dass wenn die Backgrounds anfangen, die Ärzte da in ihrem Berliner Schmäh, Berliner Schmäh. Da, also im Berlinerisch, das Singen für dich, ich liebe das, ich finde die Stelle ganz großartig.
In dieser Bates-Variante mit Background-Gesang von Farin und Bela. Ich hab im Traume dir dann im Herzen gesehen, das hat das Maß der Liebe voll gemacht. Oh, Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen. Ja, interessant ist natürlich jetzt die Frage, wie kam das? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass sich die Bates und die Ärzte ganz offiziell sozusagen beim Candlebud Open Air über den Weg gelaufen sind. Wäre natürlich eine Überlegung, haben die da eventuell über die Möglichkeit gequatscht, diesen Song zu covern und eben die Ärzte dabei mit reinzunehmen oder das mit denen zusammenzumachen? Fragezeichen. Wie kam es?
Wir waren ja im Vierklangstudio in Berlin. Ich glaube, der Manager von dem Vierklangstudio, der Matzke, wie hieß der Matzke? Ein Skinhead, der kannte die Ärzte auch. Vielleicht, ich weiß ja, ob das über die Connection kam oder ob das auch eine, vielleicht war es ja auch eine Virgin-Anfrage, ich weiß es nicht. Madonna Clara war, glaube ich, auch so ein Lied, das fanden die auch gut. Das, da wollten die auch ganz gern mitmachen. So diese alten Klassiker hier, Comedian Harmonies, ne?
Ja, dass die das gut fanden, da gehe ich auch von aus, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht mitgemacht. Also Rap weiß es nicht mehr genau, wie da die Connection zu den Ärzten zustande kam. Ich hatte einfach schlichtweg spekuliert, weil man sich ja kürzlich erst beim Candlebud Open Air getroffen hat, mag man es ja vielleicht einfach so besprochen haben. Das ist ja durchaus möglich. So, dann wird natürlich auch noch aufgenommen eine weitere Kollaboration neben den Ärzten mit der Berliner Popband, den Lemon Babies. Wir haben mit Diane ja schon ganz zu Beginn des Podcasts sozusagen gesprochen, als es um diese ganzen 60s-Einflüsse in der Musik der Bates ging. Und ja, die Frage ist natürlich auch, wie und wo und wann haben denn die Bates die Lemon Babies kennengelernt?
Ich weiß es gar nicht. Ich überlege auch gerade ganz verzweifelt, wann und wo genau wir die Bates das erste Mal kennengelernt haben. Aber es wird irgendein Festival gewesen sein, wie immer. Also am Ende waren es so viele Konzerte, dass man auch ganz, ganz viele wieder verdrängt hat. Und Lemon Babies wurden gerne mal eingekauft von der einen oder anderen Band. So, habt ihr nicht noch Lust, U's und A's zu singen? Und die immer, ja! Und ich weiß, dass es bei den Bates aber auf jeden Fall auch so Liebe auf den ersten Blick war. Also es ist, weil, ja, die Jungs waren einfach Herzchen und menschlich total tolle, herzliche Männer und Jungs. Und das, und wie gesagt, die Musik mochten wir auch sehr. Also es, so kam das.
Also ich weiß, glaube ich, damals war die Julia ganz leicht mit Farin, glaube ich, irgendwie. Die Trammerin, glaube ich, mit Farin so ein bisschen zusammen. Und die kannten sich auch. Also die kannten wohl auch die Ärzte.
Okay, ist natürlich auch.
So aus dem Bekanntenkreis. Also nicht jetzt als Musiker nur. Ich glaube, dass das über diese Connection vielleicht auch irgendwie so ein bisschen da reinkam. Aber das war toll, Lemon Babies. Das hat echt Spaß gemacht. Das war eine super Mädelstruppe. Die waren irgendwie alle einfach cool. Aber nicht, es gibt ja diese coolen, die nur cool sind, aber auch nahbar cool. Also einfach, die waren einfach irgendwie so, wie man gern Mädels hätte. Ne? Also nicht so dieses, ach, ich bin ja ein Mädel, ich kann das nicht. Weißt du so, die haben gerockt auf der Bühne, waren nett, waren aber trotzdem dabei cool und hat irgendwie alles gestimmt und die Optik hat natürlich auch gestimmt. Ne? Davon ab.
Es weiß niemand mehr so ganz genau. Fakt ist aber, dass diese Kollaboration entstanden ist und man eben auf dem nächsten Album, was dann 1995 rauskommt, der Pleasure and Pain, zu der die Aufnahmen ja jetzt gerade 94 eben im Herbst schon stattfinden, ja, zu hören sein wird. Ein Konzert gibt es auf jeden Fall noch, gesichert sozusagen terminlich, am 7.12.1994. Und zwar in Wolfhagen in der Stadthalle. Das ist natürlich ein absolutes Heimspiel für die ganzen befreundeten Wolfhager Bands und allen voran natürlich die Lost Lyrics, denn die supporten die Bates erneut an diesem Abend oder spielen mit den Bates zusammen an diesem Abend. Und natürlich haben wir Holger gefragt, ob er sich auch an diesen Abend erinnern kann. Und Holger kann sich an alles erinnern. Also, bitteschön.
Da kann ich mich sogar sehr gut dran erinnern. Das ist jetzt nur nicht interessant für euch hier. Meine Eltern waren nicht zum allerersten Mal bei einem Konzert ihres Sohnes. Und
nach all den drei Jahren
waren sie ja mal da. Also bei den Punk-Bands, wo ich vorher gespielt habe, da haben sie sich nie blicken lassen. Das ist aber auch klar. Ja, die Reaktion verschweige ich jetzt hier besser. Das war für mich natürlich jetzt. Ne, das war das letzte Mal, dass meine Eltern dann auch jemals bei dem Konzert waren. Also könnt ihr euch die Reaktion ungefähr ausmalen.
Aber das lag bestimmt an den Bates.
Nein. Da waren sie nämlich schon gegangen.
Ach so, okay.
Ja.
Dann gehen wir da vielleicht gar nicht mehr drauf so. Ein.
Ich meine, ansonsten kann ich mich an den Abend ganz gut erinnern. Ich glaube, es ist auch schon länger als 5 Jahre her, Till, ja, aber
wesentlich.
Sie haben da bei dem Soundcheck dieses Billie Jean gespielt. Und ich stand da mit meinem Kumpel Basti Schüssler, der leider schon verstorben ist, auch 2 Jahre nach Zimbel, unser Drummer. Und da haben sie Billie Jean, das hatten sie vorher irgendwie nicht gespielt. Wir wussten gar nicht, dass das gemacht wird. Dann spielte diesen Takt dann und dann ging das. Dieser Takt, ihr kennt ja alle dieses Lied nun von den Bass, es nimmt kein Ende, es geht immer uff da, eine Minute lang und dann setzt irgendwas ein und mir kommt mir bekannt vor. Und Basti meinte auch, Gott, das ist doch von Michael Jackson, wie können die denn sowas machen, das ist ja scheiße. Und ich dachte auch, um Gottes Willen, das ist ja, also ja, ich meine, It's My Party, Runaway, super Songs, die man covern kann, aber Billie Jean, ne? Und wir waren beide einhellig der Meinung, dass das ein Riesenflop wird und das nie gut gehen kann, so ein Scheißlied zu spielen und zu covern. Wir haben ja, da siehst du, dass unsere Einschätzung
ich hab ja recht behalten.
Dem, was erfolgreich sein kann, schon immer ziemlich daneben war.
Das ist natürlich jetzt interessant, denn neben Donna Clara und Rock'n'Roll Heart haben wir jetzt quasi den dritten Song schon vorweggenommen von der Pleasure and Pain, nämlich Billie Jean. Und die Reaktion, die Basti und Holger auf das erste Mal Billie Jean Cover hören hatten, haben wir ja gerade mitbekommen. Die war nämlich, das ist ja scheiße. Und sie waren halt der Meinung, dass es ein Riesenflop wird. Und dass es halt nicht gut gehen kann, so ein Scheißlied zu spielen. Aber wie sich herausstellte, haben die beiden dann nicht irgendwie ganz so viel Ahnung in Anführungsstrichen gehabt, wie die Herren bei der Virgin. Denn das ist ja nun mal der erfolgreichste Track der Bates geworden. Aber all das Themen für die nächste Sendung. Denn wir sind schon wieder sehr lange, wie geht der Satz jetzt weiter, am über die Bates quatschen dran, am Tun.
Schön.
Ja, ne? War richtig. Und das wollen wir jetzt einstellen, denn sonst wird es einfach zu lang. Es war eine höllisch lange Tour. Ich bin auch komplett fertig jetzt nach der Tour, muss ich sagen. Du auch?
Ich auch, boah. Als hätte ich mitgespielt, ey.
Ja, genau. Was noch in diesem Jahr passiert, ist kurz abgehakt. Haunted Henschel lösen sich nämlich auf. Und die Ärzte sind wieder am Start nach Schrei nach Liebe 93, ein großes Comeback. Das kann man eigentlich so festhalten. Wie es dann mit der Pleasure and Pain nächstes Jahr, im Jahr 1995, alles so kommt, werden wir dann bei der nächsten Sendung besprechen.
Bin schon ganz aufgeregt.
Ich auch. Dem Moment belassen wir es dabei, entspannen uns nach einer anstrengenden Tour, die wir wunderbar in Wolfhagen in der Stadthalle mit den Lost Lyrics haben ausklingen lassen. Und ein beschissenes Lied gehört haben, zumindest im Kopf, dem wir uns dann ausführlich nächste Sendung widmen werden. Gucken wir mal, wie es euch so damit geht, welcher Meinung ihr seid. Könnt gerne Hassmails an Holger schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid. Nein, kleiner Spaß. Das war das Jahr 1994. Haben wir schön ordentlich mal abgehakt. Mal gucken, ob wir nächste Sendung nochmal drauf zurückkommen müssen. Was wir alles vergessen und falsch gemacht haben, erfahren Sie es beim nächsten Mal, meine Damen und Herren, wenn es wieder heißt, Mach Dunkelmäuschen, der Bates-Podcast Ihres Vertrauens.
Ja, schalten Sie wieder ein.
Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund.
Ich sag noch apropos Ärzte.
Genau.
Liebe und Frieden und so.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss. Don't tell me the lies.